So wie sich das für so einen Florida-Podcast gehört. Achtung.
Diesmal ist allerdings keine eiskalte Cola, sondern ein originales Bud Light.
Ein schönes Bud Light.
Oh, ich habe gar nicht so einen Durst, aber ich sag's euch, wie es ist.
Das ist, wenn man erstmal genippt hat, dann Prost. Dann ist es was ganz anderes. Dann hat man, ist wie beim Essen.
Na, ich
du
sage,
hast vermeintlich keinen Hunger mehr, du trinkst dran, es schmeckt schon wieder.
Genau, ich sage da mal, you got me, I'm in. So, erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge, Nice to Meet You Podcast. Erneut aus Florida. Letzte Folge waren wir noch auf den Keys. Mittlerweile zwischen den Aufnahmen.
Nee, wir waren noch in Cape Coral.
Haben wir die letzte Folge?
Ja, ja.
Ja, stimmt. Haben wir den Cape Coral auf?
Ja. Wir haben aber von den Keys ein bisschen erzählt.
Stimmt, dann waren wir da sogar schon durch die Everglades durch. Dann haben wir von den Alligatoren schon erzählt, oder was?
Ich glaube ja. Im Urlaub, da vergisst man ja einiges, ne? Das ist ja.
Aber noch, doch, du hast vollkommen recht. Wir haben die in dem Airbnb in Cape Coral aufgenommen. Draußen ja. Auch. Wir sitzen auch jetzt erneut draußen.
Genau, nur wir sind dem Wetter weggefahren. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr, keine Ahnung, 25 Grad draußen, sondern wir haben jetzt 18.
Ja, wobei oder?
Ist schon hart, ja, muss man sagen.
Ja, es wäre aber jetzt überall kälter und wir sind aber, eigentlich haben wir alles richtig gemacht. Denn wir sind immer dem warmen Wetter hinterhergefahren. Mhm. Als es in Cape Coral kälter wurde, haben wir einfach die Seite gewechselt. Wir sind von Westen Floridas, vom Golf von Mexiko, in den Osten Floridas an den Atlantik gefahren, nach Daytona Beach und waren da 4 Tage.
Mhm.
Und sind jetzt aber noch weiter unten, wir erzählen euch gleich noch ein bisschen was, also sind jetzt auf jeden Fall weiter unten noch in Fort Lauderdale und chillen hier ab.
Übermorgen geht's für uns schon wieder zurück nach Miami, in Flieger, Frankfurt, ab nach Hause. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wir kommen am 24. in Deutschland an und am 25. sitzen wir wieder im Büro und dann geben wir richtig Vollgas, denn das die letzten Tage bis zum Start der Black Week. Und da könnte ich an der Stelle nochmal Werbung machen, die ist nämlich sehr wichtig. Am 29.11. unsere Black Week starten. Wer hier fleißig zugehört hat bei allen Podcast-Folgen, weiß schon inhaltlich, was da passiert. Wer jetzt gerade einschaltet, das nicht weiß, dem sage ich es nochmal schnell. Es wird so sein, alle Menschen, die zum Pre-Sale angemeldet sind, und das könnt ihr tun, indem ihr zum Beispiel das Video, was heute rausgekommen ist, also an dem Sonntag, den, was ist das dann?
24.
24. Genau. Da kommt ein Video raus, wo wir alle Inhalte der Black Week nochmal erklären. Und darunter findet ihr einen Link, da kann man sich zum Pre-Sale anmelden. Und ich würde sagen, dabei belasse ich es auch. Wer sich nämlich dafür wirklich interessiert, kann sich das angucken. Aber ab dem 29. geht es eine Woche lang bei uns richtig zur Sache. Da gibt es krasse Rabatte, es ist eine neue Soße am Start und es sind auch so ein paar andere Goodies, die wir geplant haben, wie zum Beispiel den Flaschendrehen. Also wie gesagt,
der Pool ist angegangen.
Jetzt geht dir der Pool an. Ja, das ist so, ne? Du nimmst hier einfach einen Podcast auf und nebenbei geht nochmal der Whirlpool an und sagt, Jungs, hört auf mit Podcast, kommt lieber rein. Ich stehe bei 40 Grad. Nee, aber um es nochmal abzuschließen, wer sich also dafür interessiert, guckt sich bitte das Video an. Und dann ist der Werbeblock damit auch beendet, aber mir liegt das am Herzen, weil ich glaube, diese Black Week werden wir richtig zusammen abrocken. Das wird richtig geil.
Ich kriege ihn leider gerade nicht aus. Ich kann nur...
Du, ich glaube, das ist eine Automation hier vom Haus aus, weil es hieß in der Beschreibung, dass der Pool immer bei 80 Grad bleiben muss. Und das macht er, indem man dann...
Er steht noch bei 101 Grad Fahrenheit.
Ja, das stimmt. Also. Aber die werden das irgendwie hier so eingestellt haben, denke ich mal.
Ja, dann wird
das. Da sind uns ja auch die Hände gebunden.
Dann ist mir am Ende auch wurscht, ja. Blasen hier eh durch, ist ja, scheißegal.
Also, wir sind hier eh in Amerika, wir haben festgestellt, dass man hier nicht großartig Wert auf irgendwelche Dinge wie Energiesparen legt oder ähnliches. Wir haben gelernt, dass Plastik auf jeden Fall um alles rum gehört.
Also, ja, das gehört um alles rum und auch überall.
Also, hier, Leute, passieren Dinge, die sind für uns Europäer so surreal, dass wir darüber gleich mal sprechen müssen. Aber eins kann ich euch schon mal sagen: Wer hier einkaufen geht und sich an eine Kasse zum Selbstbezahlen, also diese Piepkassen, die man in Deutschland auch kennt, wo man dann hingeht und sagt, ich piep das selber ab und pack die Sachen in eine Tüte, der ist hier ja wirklich blöd. Weil hier wirst du ja wirklich fürstlich behandelt in dem Moment, wo du sagst, stell mich ans Band. Du stellst dich ans Kassenband und jetzt ist es wirklich, es ist mir eigentlich unangenehm, aber es ist so plump, dass ich es erzähle und mir denke, okay, es ist schon fast viel lustig. du wirst immer gefragt, wie es dir geht. Aber den interessiert natürlich null, wie es dir geht.
How are you oder how doing?
Fragen immer, sie immer nur how doing und dann sagst du einfach nur fine and you und dann sagt, dann kommt schon keine Antwort mehr.
Nee.
Aber trotzdem ist es eine aufgesetzte Höflichkeit, die irgendwie angenehm ist. Also sie sind einfach wirklich, viele sind hier einfach erstmal auf den ersten Schlag, wirken sie sehr, sehr nett. Und dann passiert Folgendes. Die Menschen ziehen deine Ware übers Band und dann sind die zu zweit an der Kasse und Person 2 steht da und verpackt jedes einzelne Lebensmittel in eine eigene Plastiktüte.
Na, nicht jedes einzelne.
Aber nahezu jedes. Ja. Also du gehst hier nicht unter 10 Tüten raus, da brauchst du keine Gedanken
das stimmt,
machen.
Ja.
Du, also das unter, wer hier unter 10 Einkaufstüten rausgeht, der hat nicht richtig eingekauft.
Aber das Beste ist, in dem einen Supermarkt haben wir dann so eine scheinheilige Nummer gefunden, da gab es Stofftüten, da stand sowas, help us, also auf Deutsch, hilf us, help uns Plastik zu sparen und kauf dir jetzt hier Stofftüten, reusable Stofftüten, also es ist wirklich völliger Wahnsinn, ne? Hat natürlich kein Mensch da gekauft, ich habe nicht einen einzigen Menschen mit einer wiederverwendbaren Stofftüte
Judesack oder so gesehen. Du guckst auf diese Bitte hilf mir die Umwelt zu schonen Tüte. Und im Hintergrund siehst du einen, der sich gerade 50 Plastiktüten umlädt und mit zwei Einkaufskörben voller Plastiktüten rausrennt. Das ist doch nicht mehr normal.
Also, es ist ja auch so, dass jedes Plastikbesteckteil, also in jedem Restaurant kriegst du, Fastfood kriegst du Plastikzeug. Und jedes Teil ist nochmal einzeln zur Sicherheit in Plastik gehüllt.
Und wenn du denen hier erzählen würdest, dass wir dann einen Papierstrohhalm haben, ne?
Die lachen dich aus.
Die lachen dich nicht nur aus, die denken, du bist zum anderen Stern. Ja. Und jetzt kommt's noch, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich mache den Amerikanern gar keinen Vorwurf, weil die wissen es gar nicht. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Die sind hier sowas von anders sozialisiert. Die wissen es nicht. Die sagen sich, nö, wieso, das gehört dazu. Das ist für uns Standard. Wenn ich einkaufen gehe, dann habe ich danach 20 Plastiktüten.
Na, ich glaube, die wissen schon, dass man es auch anders machen könnte, aber ich glaube, die viele sind hier einfach so stur, dass sie sagen, das war schon immer so und das soll auch schon immer so bleiben. Und wer uns das wegnehmen will, ist doof.
Es ist ja auch Land of the Free.
Ja.
Land of the Free haben wir auch gelernt.
Also ja, also ich meine, es gibt ja auch Gründe dafür, dass vor den ärmlichsten Hütten, wo du denkst, oh Gott, da wohnt doch einer drin, in Deutschland wäre das ein Lost Place, eine verlassene Hütte, steht trotzdem ein riesengroßer Truck, also Pickup-Truck vor, der wahrscheinlich zweimal so viel kostet wie die Hütte. Hauptsache ein riesen Pickup, das ist ganz entscheidend.
Ja, wir haben
Basic.
Also, wir haben heute auch darüber kurz gesprochen, weil wir heute auch wieder was erlebt haben, denn wir haben nämlich heute Videos gedreht hier vor Ort und das war einfach nur krass, weil zum einen war das, ich glaube, es sind unglaublich unterhaltsame und interessante Videos geworden, weil Hintergrund ist, wir waren ja bei Sloppy Joe, daraus resultiert sehr, sehr gutes Feedback, dann waren wir bei Rip City, einer Kette, die sich mit Barbecue beschäftigt und da haben wir gesagt, okay, mal gucken, wie es ankommt. Kam auch richtig gut an. Also Foodtests auf YouTube bei uns auf dem Kanal scheinen euch zu interessieren. Freut mich persönlich auch sehr, weil ich finde, es ist eine gute Mischung. Du kannst die Expertise einfließen lassen, du hast aber auch einen guten Unterhaltungswert. Und es ist ja auch immer Meinung dabei, was dazu führt, dass es auch nie ein richtig oder ein falsch gibt. Und man sich auch immer noch ein eigenes Bild und eine eigene Meinung bilden kann. Also eigentlich eine geile Mischung aus allem. Man drückt niemanden sowas auf und sagt, so muss es sein. Und man hat eine schöne Unterhaltungsformat. Und das habt ihr auch so gesehen und dementsprechend kam das gut an. Also haben wir heute nochmal richtig durchgezogen und haben heute wirklich 4 Spots angefahren. Und ich kann jetzt schon mal so viel verraten. Guckt euch alle Videos dazu an. Es hat richtig Bock gemacht. Ich finde es inhaltlich jetzt schon ultra geil. Und da gibt es eine surreale Szene. Und das wisst ihr jetzt ja als Podcast-Hörer dann. Und da hat Hannes ein bisschen schräg eingepackt auf dem Parkplatz. Guckt euch an, was hinter ihm steht. Das bezeichnet eigentlich alles. Ne? Also hier gibt's dieses Bigger, was ich was. Das gibt's hier in noch und nöcher. Also es sind Sachen, die hier passieren. Ja. Unglaublich.
Aber ich sag's dir auch ganz ehrlich, ich persönlich finde ja so einen großen Pickup-Truck schon geil, ne? Mhm. Holt mich schon ab. Also, und was man auch sagen muss, hier ist es auch nicht komplett nutzlos, wie wenn du in, sag ich mal, in Berlin dir einen riesen Pickup kaufen würdest, den du ausschließlich in Berlin fährst, so. Weil hier fahren, also, hier ist ja drumherum überall Land und auch Offroad, sage ich mal. Und viele fahren eben auch raus und hier parken auch Leute auf Grünflächen und so. Dann hast du mal Hurricanes, die Sand überall verteilen. So, es ist schon so, dass man es sicherlich auch mal nutzen kann. Ich glaube auch gerade in den Hurricane-Gebieten haben wir Autos gesehen, die hochgebockt waren. Sonst wie hoch, dass du mit zwei Tritten einsteigen musst, gefühlt mit einer Leiter. Ich glaube schon, dass das da auch einen Nutzen hat. Weil wenn dann da mal Überschwemmung und so ist, mit den Kisten kannst du halt weiterarbeiten.
Da kannst du auch Bäume wegziehen und so, ne?
Also genau, also die haben schon, glaube ich, auch teilweise einen sinnvollen Nutzen hier.
Ja, aber es ist auch so, da muss man auch aussehen, hier spielt das auch keine Rolle mit Parken oder so. Du hast hier die Situation nicht, dass ein Parkplatz weggenommen wird oder dass du in einer Stadt dafür sorgst, dass das Stadtbild kaputt geht durch irgendwelche Riesenautos. Nee. Das ist hier alles so riesengroß, ja. Das spielt hier keine große Rolle. Aber trotzdem ist es natürlich auch so, was das Thema Spritverbrauch und so, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eine Katastrophe. Das ist für die hier völlig, also Sprit ist das günstigste hier.
Ja, also, wir haben es, glaube ich, im letzten Podcast auch schon gesagt, 76 Cent pro Liter super haben wir bezahlt.
Ja, und die ballern hier da raus, das ist wirklich wahnsinnig.
Also, wobei die gar nicht so viel durchballern. Natürlich, die Autos sind riesig. Ich muss es mal ausrechnen, das mache ich. Nee, kann ich mit dem Handy nicht machen, da läuft der Podcast. Egal, ihr könnt es mal nachrechnen. Unser Auto zeigt an, dass wir 21,4 Meilen pro Gallone schaffen. Und wir fahren auch ein Riesenauto, kein Pickup, aber einen, weiß nicht, fast 6 Meter langen SUV. Wir sind zu viert. Muss man aber auch dazu sagen, brauchen wir auch, weil wir haben natürlich jeder einen großen Koffer und Handgepäck und so dabei. Und wenn wir von A nach B fahren, ist der Kofferraum immer randvoll.
Ja,
und
wir können aber
auch alle in dem Auto extrem gut sitzen mit Beinfreiheit. Das war uns halt auch in dem Fall sehr wichtig, denn wenn man mal hier irgendwie, ja, wie den Tag, als wir von den Keys bis nach Cape Coral gefahren sind, waren wir 7 Stunden im Auto. Wir sind halt noch in Everglades da durch diese Tour, haben wir euch erzählt im letzten Podcast. Wenn ihr nicht gehört habt, hört rein. Dann musst du auch gemütlich sitzen. So, da kannst du nicht in so einer kleinen engen Büchse irgendwie fahren. Das macht dann keinen Spaß.
Und du musst es auch nicht. Also hier muss man es halt auch nicht. Nee, weil du hier niemanden irgendwie bevorteilst oder benachteiligst, wenn du mit so einer Kiste rumfährst.
Das guckt ja keiner schräg an.
Nee, fahren alle so eine Dinger.
Das
ist, ja. Also ist ja auch normal, als Deutscher, du kommst her und sagst, gib mir den größten Wagen, den du hast, weil ich weiß, ich werde in Deutschland niemals fahren.
Richtig.
So, das ist schon so. Aber
wie heißt unser Ford Expedition, glaube ich, ne? Den
glaube,
wir jetzt haben. Wir
glaube.
Wollten eigentlich gebucht, haben wir einen Chevrolet Suburban. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen, die Maße und so, was das für Kisten sind. Und ungelogen, der Chevrolet Suburban und der Ford Expedition sind hier so ziemlich die beliebtesten SUVs.
Gerade auch, was so das Thema Rental Cars angeht, ne? Also hier Mietfahrzeuge. Man merkt, wir haben jetzt hier viel Zeit verbracht, viel Englisch gesprochen. Wir sind natürlich jetzt richtige Native Speaker.
Mhm.
Wir sind drin.
Klar.
Wir haben uns hier, how doing, ist hier völlig normal.
How doing, Julian.
Und have a good one ist auch normal.
Also Julian geht wirklich, wirklich, wenn Leute kommen, hallo, have a good one und so, ist
ja.
So herrlich.
Ja klar, ich ziehe das hier jetzt auch voll durch, weil ich auch wissen will, wie die reagieren. Und bisher ist es ja für die ist ja normaler Umgang, von daher.
Ja, das muss so. Jetzt mal ganz kurz, wir haben jetzt schon gute 13 Minuten gefüllt. Wollten wir jetzt in dieser Folge eigentlich vornehmlich über Food sprechen?
Ja, eigentlich schon, ja.
Oder wollten wir
wollen eigentlich wollen wir mal ein Statement abgeben.
Dann machen wir es so.
Und es gibt nur zwei Optionen. Entweder es gibt die Option, dass wir uns damit in Nesseln setzen und auf völliges Unverständnis stoßen. Oder Option 2 ist, wir sprechen ganz viele Menschen aus Asyl, die sich nicht getraut haben, das zu sagen.
Ja, und Option 3, die möchte ich mir offen halten. Wir wollen niemandem zu nahe treten und können sagen das jetzt, was wir alles euch sagen in den nächsten Minuten, mit dem Wissen, dass Geschmäcker natürlich komplett verschieden sind und ich auch verstehen kann, wenn einige sagen, hä, das habe ich anders erlebt, das ist ja völliger Quatsch, was ihr jetzt redet.
Ja, total. Also das muss man immer sagen. Das ist ja das Schöne bei Essen, da gibt es kein richtig und kein falsch. Wenn einer seine Currywurst mit Senf isst, dann ist es zwar scheiße, macht man nicht, aber wenn man es lecker findet, dann macht man es halt so. Ne? Okay, also fangen wir mal vielleicht so an. Wir sind jetzt von Cape Coral weitergereist nach Daytona Beach. Übrigens einen Ort, wo ich im Nachhinein sagen würde, den kann man sich angucken, aber da mehrere Nächte verbringen. Wir hatten eine sehr gute Unterkunft, muss man sagen.
Ja, das Airbnb war schon geil.
Das Airbnb war wirklich klasse. Wir hatten einen geilen Pool mit einem schönen Blick so über so einen, das nennt sich Halifax River, und dann konnte man dahinter so ein bisschen beleuchtete Gebäude, so ein bisschen Skyline-mäßiges
Skyline.
Das war schon ganz
schräg cool. Schräg rechts von uns war ein Slingshot.
Ja, das war schon ganz cool. Aber am Ende ist es so, Daytona Beach, würde ich sagen, muss man jetzt nicht unbedingt als Spot haben, wo man sagt, da verbringe ich jetzt eine Woche oder so. Nee. Glaube ich nicht, dass es cool ist. Also wir haben es jetzt nicht als so geil empfunden. Cape Coral hingegen war sehr, sehr geil.
Da hätte ich auch 2 Wochen sein können.
Ne? Ja, das war schon ziemlich cool. Und ja, wir reisen hier Airbnb-technisch durch die Gegend und probieren uns dann entweder zum Teil selbst zu versorgen oder eben auch essen zu gehen. Und dementsprechend habe ich meistens bei Instagram gefragt, Leute, wer hier schon mal war, habt ihr eine Idee, habt ihr einen Tipp, wo man essen gehen sollte, damit wir mal so ein bisschen Feeling kriegen. Und um es kurz zu machen, die Quintessenz ist, wir haben nicht eine einzige Lokalität, bis auf heute würde ich sagen, heute haben wir was gefunden, was schon sehr gut war.
Ja.
Aber ansonsten haben wir keinerlei Lokalität gehabt, wo wir gesagt haben, wenn es kein Fastfood war, das war sein Geld wert und das war jetzt richtig gut.
Ja, ja gut, vielleicht Rip City. Allerdings da auch, wir haben ja den Test der Rippchen gemacht, die waren wirklich richtig gut. Das Brisket war okay, war nicht so geil, war okay. Aber wir hatten auch noch diverse andere Sachen dann von Rip City, die wir halt nicht alle in dem Video probiert haben, weil wir sie drin hatten, die Mädels schon gegessen haben. Und das war fast alles durchweg nicht geil, ne?
Nee, das war nichts.
Das war nichts. Also im Nachhinein, wenn ich jetzt Rip City komplett bewerten müsste, mit allem, was die anbieten, und mal Rippchen außen vor lasse, würde ich sagen, geht auf gar keinen Fall hin.
Nee,
wenn genau du nur Rippchen essen willst, dann feuerfrei, super.
Ja, die Rip-Combo, muss man sagen, war wirklich sehr, sehr gut. Das haben die echt gut gemacht, aber das war auch dieses, dafür wurden sie ausgezeichnet, da hat man eine hohe Erwartungshaltung gehabt, das war aber auch erfüllt, das war gut. Aber trotzdem, hinten raus haben wir auch gesagt, schade, das war keine gute Esserfahrung. Und das ist wirklich krass, weil ich stelle die These auf, es liegt daran, dass wir uns schon viel, viel mehr Gedanken über Qualität und über Fleisch machen und über das, woher kommt das, was ich da esse, als es die Amerikaner tun, glaube ich. Mhm. Ich glaube, hier ist es eher so, das hat eine lange, lange Tradition, hier werden gewisse Dinge immer schon so gemacht, wobei man auch, haben wir auch gelernt, Florida zum Beispiel ist ein Bereich von USA, wo man sagen kann, die gibt's noch nicht so lange. Der ist noch relativ jung, das war wohl immer eine Zeit lang der Spot, wo alle Amerikaner hin sind, um Party zu machen. Und das ändert sich gerade wohl auch, dass sich eine gewisse Kultur sich entwickelt und
ja, wobei in Florida die älteste Stadt der USA ist, ne? Das muss man auch sagen.
Das stimmt, ja. Da waren wir auch St. Augustine.
Ja.
Übrigens auch sehenswert, wie ich finde, war ziemlich cool.
Ja.
Kann man sich sehr gut angucken. Aber um nochmal auf das Thema Food zurückzukommen, sowohl die Empfehlungen, die wir erhalten haben, als auch die Sachen, die wir selbst in Erfahrung gebracht haben, waren tatsächlich leider durch die Bank nicht gut. Und da geht's auch so weit, zum Beispiel ein Thema war Cheesecake Factory, hieß der Laden.
Ja, ja. Du wolltest dafür einen Umweg fahren für den Quatsch.
Genau, ja, weil ihr müsst euch so vorstellen, ich habe davon gehört. Ne, es hieß nur, das ist ein guter Laden, da müsst ihr unbedingt hin. Und ich dachte mir, okay, komm, das klar mit ein. Da war, glaube ich, Sarasota, glaube ich, war da der Plan. Da sind wir aber nie hingefahren. So. Und ich dachte, okay, dann ist das Thema durch, weil für mich war klar, den Laden gibt's nur einmal. So. Aber jetzt stellt sich raus, das ist auch eine Kette, gibt's häufiger mal. Und wir waren dann in Jacksonville und sind dann durch Zufall an so einem Laden vorbei. Und ich denke, Alter, krass, da müssen wir rein, weil den wollte ich ja unbedingt sehen. Und sind wir rein, das ist natürlich auch imposant, wenn man da vorsteht, ist ein Riesenladen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass dieser Laden profitabel ist, wenn man da reingeht, weil da so viele Sitzplätze sind. Da kann man sich gar nicht vorstellen, dass so viel Cheesecake gegessen wird. Es muss ja irgendwie aber funktionieren. Und da ist zum Beispiel so gewesen, den Kuchen, den wir da gegessen haben. Ich würde sagen, du nimmst dir ein Stück und das kannst du mit 2 Personen dir teilen, weil das ist ja so mächtig, dass du, da stehen auch immer die Kalorienanzahlen, bei uns waren es glaube ich 1400 Kalorien oder so für ein Stück Kuchen. Und die nehmen halt hier wirklich richtigen Frischkäse und ballern den da drauf, also richtig mit allem, was geht.
Ja.
Ja, und das ist einfach brutal, ne? Also den kannst du...
Ich fand ihn auch ehrlich gesagt nicht so geil. Julian hatte einen mit 1400 Cinnamon Bun, irgendwas mit Zimt. Ich hatte einen Original Cheesecake, der hatte nur 800 Kilokalorien, auch viel zu viel.
Ein Stück, wo
genau. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe eine komplette Packung Frischkäse intus und ich fand ihn auch nicht geil. Der war so säuerlich, der war trotzdem auch übelst süß, aber auch säuerlich und weiß ich nicht.
Ja.
Auch dieser Key Lime Pie wurde uns berichtet. Müsst ihr auf dem Kies unbedingt essen.
Es hieß, wer auf den Kies ist und kein Key Lime Pie gegessen hat, war nicht auf den Kies. Wenn du diese Aussage hörst,
vergiss es.
Dann fährst du los und willst das Ding probieren. Dann probierst du das Ding und ich kann euch gar nicht sagen, es ist Wahnsinn, ne?
Ich habe zum Glück nicht bestellt.
Dir fliegen fast die Zähne aus, weil der so süß ist. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, habt da vielleicht einen erwischt, der nicht so geil war. Es gibt vielleicht auch andere, die ganz geil sind und so. Aber jetzt mal im Ernst, du zahlst für dieses Stück Kuchen richtig viel Kohle. Das kostet richtig Geld. Und es ist nicht so, dass du danach weggehst und sagst, das war das Geld wert. Und ich frage mich, muss man Foodspots mitnehmen, wenn man aus einer Reise ist, nur weil man dann sagt, ich kann sagen, ich habe es auch gegessen. Das macht man doch eigentlich nur dann mit Freude, wenn man weiß, ich esse das, es schmeckt übelst geil und es war das Geld auch wert. Aber es kann natürlich auch sein, das haben wir eingangs gesagt, dass es Menschen gibt, die essen diesen Key Lime Pie und sagen, okay, das war jetzt gerade eine Erfahrung, die brennt sich bei mir so positiv ein, dass ich die jedem weiterempfehlen würde. Dann ist das völlig okay. So, ne?
Ja, ich glaube, vielleicht lag es an der Location, wobei du ja gegoogelt hattest, wo soll es den besten geben, da waren wir. Ich habe ihn probiert, ich habe mir keinen bestellt. Ich bin auch nicht so der Kuchentyp, muss ich dazu sagen. Ich esse halt, wenn dann, mal ein Stück Käsekuchen, aber auch eher Käsekuchen als ein Cheesecake, also eher einen mit Quark als einen mit Frischkäse. Und der Key Lime Pie für mich hat nach nichts geschmeckt. Der war einfach nur cremig und super süß, aber die Vorstellung war ja mit Limetten, also da sind wohl Limetten drin, die nur auf den Kies wachsen oder so. Mhm. Ich fand, der hat gar nicht nach Limette geschmeckt. Ich habe da gar keine Limette geschmeckt. Ich habe da einfach nur irgendwas cremiges, süßes geschmeckt. Ich fand, weißt du, was auch lächerlich war? Das war keine Empfehlung von euch, aber wir sind in Daytona Beach in ein Café rein. Die waren super lieb in dem Café. Wir haben uns ganz lange mit denen unterhalten. Wir waren noch die einzigen Gäste. Ne?
Aber das muss man auch sagen. Das Personal hier und die Menschen drumherum,
alle super lieb.
Die sind super geil. Also das muss man schon wirklich sagen. Das ist schon eine coole Sache.
Die haben hier aber keine Kaffeekultur. Hier gibt's halt nur die großen Ketten, die man so kennt, ne? Der Kaffee da war einfach auch scheiße, der hat einfach nicht geschmeckt. Da kann man sagen, was man will. Das war ein liebes, toll eingerichtetes Kaffee. Ich habe mir am Kaffee fast alles verbrannt, weil der so viel zu heiß gebrüht war. Und auch die Milch, wir haben es ja gehört, beim Milchaufschäumen hast du schon... Du hörst, wenn einer Milch aufschäumt, ob die gut wird oder ob der es nicht kann oder die. Und du hast sofort gehört, das wird nicht. So war's auch. Und dann haben Julian und ich uns ein Crepe geteilt. Crepe in Deutschland, Crepe mit Nutella.
Ihr dürft ja mal tippen jetzt.
So, Deutschland, Crepe auf dem Jahrmarkt mit Nutella. Nach Inflation jetzt, sage ich mal, kostet ein Fünfer. Früher, vor einem Jahr, anderthalb, hat er 3,50 Euro gekostet. So, Crepe mit Nutella in den USA, wo man uns dann noch, wir wollten erst keinen, man hat uns reingeredet, dazu gebracht, den zu kaufen mit der Aussage, der ist ja viel besser hier und größer und so. Ich sag's jetzt. Mhm. $17,99. Ein Crepe mit Nutella. Julian hat dann noch ein extra mit Marshmallows drin genommen. Also wir haben uns eingeteilt und dann Hälfte mit Marshmallows und Nutella, eine Hälfte nur Nutella. Kann ich sagen, es war A, kein echtes Nutella, es war irgendeine billige Nuss-Nougat-Creme, die nicht gut geschmeckt hat. Und B, war der Crepe auch, der war auch nicht geil. Es hat einfach auch nicht geschmeckt.
Das war richtig krass. Und das Ding ist, ich kann mir vorstellen, also Crepes scheinen hier in Amerika oder zumindest hier in Florida ein Thema zu sein, weil man sieht immer mal wieder Crepe-Stände, auch richtig hochwertig gemachte Dinger. Ja. Ne? Die kosten alle ein Vermögen. Und es scheint so ein Thema zu sein bei den Amerikanern, dass sie es hart abfeiern. Und ich auch da, wenn dein Geschmack schon immer so ist und du auch sozialisiert bist, dass du zum Beispiel mehr zuckerhaltige Dinge magst und so weiter und so fort, du dich sehr viel von Fastfood ernährst, weil das eben die günstigste Art und Weise, sich hier zu ernähren, dann kann ich nachvollziehen, dass du das vielleicht zwar lecker findest, dass du sagst, ey, das ist ein leckeres Produkt. Aber wir sind natürlich auch sehr versaut, ne? In vielen Fällen sind wir einfach ultra versaut.
Ja, man merkt dann mal, wie gut das Essen da in Deutschland und so, was wir so essen, wie gut das ist, wie gut ein Crepe auf dem Jahrmarkt ist.
Wirklich im Verhältnis.
Im Verhältnis Wahnsinn. Das ist ja 5 Sterne, das ist ja Deluxe.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich war zum Beispiel, letztes Jahr, glaube ich, war ich in Frankreich unterwegs. Und Frankreich ist nun mal das Land, was so essenstechnisch auch ganz weit oben mitspielt. Und das ist da, ist Essen, hat da eine Kultur, das hat eine Wertigkeit. Das ist preislich auch auf gar keinen Fall günstig, auf gar keinen Fall. Aber das hat was, wo du hingehst, du isst was und du sagst, okay, das war das auf jeden Fall wert.
Du kriegst auch was fürs Geld.
Ja, so. Ja, genau. Und hier in den USA ist es so, du gehst halt Fastfood essen, weil Fastfood ist das Einzige, wo du sagen kannst, das kann man noch relativ gut bezahlen, mal unabhängig davon, dass es dir den Körper komplett zerschießt. Aber auch da, bis auf den heutigen Tag, und deswegen, das werden wir nicht vorwegnehmen, dann müsst ihr euch unbedingt angucken, die Videos, weil das ist, glaube ich, für euch auch super, super spannend, weil wir haben es halt auseinandergenommen, ne? Wir haben es analysiert, wir haben das Handwerkliche dahinter bewertet, wir haben uns angeguckt, wie sind die Inhalte da aufgebaut bei den Essen, wo wir waren. Guckt ihr das an, aber ich kann sagen, heute waren Dinge dabei, wo ich gesagt habe, das war okay.
Ja, super.
Da würde ich euch sofort wieder hinschicken. Wenn mich einer fragt, würde ich sagen, geh dahin, das ist geil, da kannst du gut essen. Und dementsprechend, das wird hier, es wird hier hundertprozentig auch gute Foodspots geben. Ich lese ja andauernd, ich lese irgendwas von Ford's Garage oder sowas oder Garage, wenn man es richtig ausspricht. Garage, ja. Das haben auch viele geschrieben, in Cape Coral sollten wir es unbedingt probieren, haben wir zeitlich nicht mehr geschafft.
Gibt's hier auch übrigens, ne? Gibt's hier, ist auch eine Kette.
Ja?
Ja, wir sind schon an zahlreichen vorbeigefahren.
Dann zum Beispiel, das wäre jetzt so eine Option, aber werden wir nicht mehr schaffen in der Zeit, wo wir hier sind. Mag auch sein, dass es lecker ist, ne? Aber es ist ja wirklich Wahnsinn, weil du gehst hier mit 4 Personen Minimum $100 gibst du aus beim Essen. Eher mehr.
Außer beim Fastfood.
Und außer beim Fastfood, da sind es im besten Fall $50 oder irgendwie zwischen $50 und $80, sage ich
ja,
mal.
Ja.
Und das ist schon, ja, ich weiß nicht, ob man damit anderen vor den Schienbein tritt, aber trotzdem muss man sagen, wir haben, glaube ich, ja, dadurch, dass wir halt uns damit auch super viel beschäftigen, natürlich nochmal ein bisschen eine Meinung auch, was so Qualitäten angeht. Und da kann man echt sagen, die Amerikaner hängen schon ein bisschen hinterher. Zumindest ja, das, was wir bisher gemerkt haben. Da fehlt eine gewisse Kultur
einfach. Ja, am Ende sind die Geschmäcker verschieden. So, ich glaube nicht, dass sie jemanden von Karren pissen damit. So, wenn jemand sagt, Mensch, alles, was ihr doof fandet, fand ich mega geil, ist das doch auch fein.
Ja, ja.
Aber was wollte ich Ihnen sagen? Ich hatte gerade noch was, was ich sagen wollte.
Weiß ich nicht. Aber auch ich zum Beispiel wäre ultra interessiert daran, dass man irgendwann mal nach Texas fliegt und sich dem Barbecue-Thema nochmal auf eine andere Art und Weise widmet. Weil ich muss sagen, das ist was ich gerne challengen würde. Ich würde gerne wissen, sind Rippchen aus Texas, aus Läden, die man dort über Jahre auf Social Media kennt, die riesengroßen, wo Menschen anstehen, Schlange stehen, machen und tun. Ist es so, dass ich dort Rippchen esse und danach sage, Halleluja, ich habe gerade so viel dazugelernt, ich...
Diese Aussage hast du in diesem Urlaub schon 2-3 Mal gemacht. Das muss so und so sein. Und
ja,
ich fliege. Und jedes immer. Mal war es eigentlich eine komplette Enttäuschung.
Ja, und da habe ich ein bisschen auch Angst vor. Aber ich denke mir, in dem Land, wo Barbecue so zelebriert wird, muss es was geben, wo ich danach sage, okay, das ist richtig krass. Aber ich sage euch auch was. Ich habe mir vor einigen Wochen, auf Netflix Chef's Table angeguckt mit der Barbecue Edition. Das fand ich total inspirierend. Und dann gibt es ein anderes Format, das nennt sich, glaube ich, sowas wie, ich weiß nicht, Barbecue Masters oder so.
Mhm.
Da geht es so ein bisschen darum, dass die, da sind verschiedene Teilnehmer, treten die dann da an und dann gibt es eine Jury und die bewertet das Ganze und die haben immer nur Zeit und müssen sich dann halt so spontan Gerichte ausdenken. Oder teilweise heißt es dann, die müssen ein Rippchen machen und dann machen die alle ihre Rips. So. Und da sage ich auch ganz ehrlich, da sehe ich Dinge, wo ich aus handwerklicher Sicht sagen würde, nicht mal geschmacklich, nur handwerklich, könnte man geiler machen. Sieht irgendwie, geht noch irgendwie anders so. Und dann frage ich mich so, wie würde das wirklich schmecken? Ist das so, ich dann blind probiere und sage, okay, das ist doch wirklich gut oder eben nicht? Und oftmals sind die Ergebnisse dann auch so, da wo ich vorher gesagt habe, die Rippchen glaube ich nicht, dass die gut werden, ist in der Bewertung auch durchgefallen, beziehungsweise ja, fliegen die, das geht einfach ja, nicht.
Also, dazu ganz kurz, wir sind mittlerweile in Deutschland barbecue-technisch so weit. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Deutschen schon immer sich in Dinge, die ihnen rüberkamen oder die neu waren, schnell reingefuchst haben. Wir waren ja auch früher jetzt nicht mehr automobiltechnisch führend, das sind wir jetzt schon lange nicht mehr, aber in so Technologien oder auch in Sachen, die neu sind, waren wir schon immer gut eigentlich. Und ich glaube, es sind deutsche Teams Barbecue-Weltmeister, nicht mehr Ami-Teams, das sind deutsche Teams, die auf einmal da die Titel ja, auch holen
stimmt,
und so.
Stimmt, ja.
Und wenn ein deutsches Team Weltmeister wird, und das beste Team scheinbar ist, wieso sollte dann hier ein Amis, weißt du, was ich meine, es besser können? Ich glaube, wir sind so tief auch schon drin in der Materie, haben so viel ausprobiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo Rippchen esse und mir ein Ei aus der Hose fliegt. Ich sage, boah, krass, jetzt muss ich jeden Tag Rippchen da essen. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, dass das passiert. Hm. Ich wurde hier mehrfach entzaubert und habe festgestellt, ja, okay, krass. Entweder haben wir es uns völlig falsch beigebracht und finden das jetzt lecker, oder die Amis haben hier einfach keinen Geschmack. So, weiß ich nicht. Also
ja, am Ende ist der Geschmack, wie wir immer schon sagen. Ja, es ist halt einfach, es gibt dann natürlich einen riesen Unterschied zwischen dem eigenen Geschmack und dem, wie es...
Vielleicht ist der Gang Geschmack dann bei Sachen, wie es eigentlich sein soll, Beispiel Sloppy Joe, wenn das der richtige, echte Originale ist und das der eigentlich tolle, echte Geschmack ist, dann mag ich einfach den Original Sloppy Joe nicht, dann mag ich einfach das, was wir als Sloppy Joe interpretiert haben, lieber. Mhm. So, und vielleicht ist das auch bei Rippchen so oder auch bei anderen Sachen, dass das, was das Original, so wie es mal gedacht war, dann nicht das ist, was wir mögen.
Kam übrigens auch viel Feedback zum Thema Sloppy Joe, auf dem Video auch. Mhm. Haben auch Menschen geschrieben, ich war auch schon da, war auch super enttäuscht und so. Ne? Also ja. Ist nicht so, dass nur wir das so empfunden haben.
Die Bar ist geil.
Das die Bar ist super,
Hat auch jemand geschrieben, bin jedes Jahr auf dem Keys, immer Key West, immer in der Bar, die ist mega. Die Bar ist auch geil, ja. Aber ich würde halt keinen Sloppy Joe da essen.
So. Ja, das stimmt. Übrigens bei der Bar nochmal eine witzige Geschichte, die ich letztes Mal nicht erzählt. Wir haben gesessen, Hannes war gerade auf Klo zu dem Zeitpunkt und wir hatten Getränke bestellt. Und dann kam die Frau an, die das ausgeteilt hat. Und in meine Cola kommt die mit so einem Becher an, wo so noch so ein Spuckschluck Cola drin ist. Und kippt den in meinen Becher rein. Und ich sitze da und ich gucke, das ist gerade nicht passiert. Ich wusste nicht, wo oben unten ist. Mir ist alles stehen geblieben. Ich denke, das gibt's doch nicht. Die hat gerade den Spuckschluck vom Nachbarn in meine Cola reingeschüttet, ne? Und ich habe mir schon überlegt, was sage ich denn jetzt gleich zu der? Wie erkläre ich dir auf Englisch, dass ich das bei uns nicht mache? Dass ich das nicht kenne, dass man das macht. Und dann sehe ich, wie die beim Nachbartisch ist und dem auch Cola reinkippt. Und dann war mir klar, okay. Die hat eine Cola, also die hat einen Becher genommen, die mit Cola, frischer Cola aufgefüllt und hat die ganze Zeit bei den Gästen einfach nachgekippt. Das war dann quasi for free. Aber bis ich das gerafft habe, ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein.
Herrlich.
Da kommt jemand vom Nachbartisch und den Spuckschluck packt mir in eine Cola. Da war ich vom Glauben abgefallen, wirklich.
Ich weiß übrigens jetzt wieder, was ich erzählen wollte von.
Ja?
Zwei Dinge. Zum einen, wir haben ja eine Zufallsentdeckung gemacht. Eine Zufallsentdeckung an leckerem Essen, was es hier gibt.
Ja.
Und das ist auch herrlich. Das gibt's in Deutschland, würde es das nicht geben. Habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das gibt's auch nicht, lege ich mich fest. Mhm. Wir gehen hier in einen Supermarkt rein. Diese Supermarktkette heißt Publix. Ist aus meiner Sicht so, dass so, wie könnte man es Deutschland vergleichen? So Edeka, würde ich sagen.
Edeka Rewe.
Ja, so in dem Stil. Mhm. Und in diesem Publix drin ist eine eigene Bäckerei. Jetzt nicht, also nicht so wie in Deutschland. Du gehst in ein großes Center rein und da sind da eigene Filialen von irgendwelchen Bäckern, sondern du bist schon im Supermarkt drin. Die haben eine eigene Bäckerei und daneben haben die einen eigenen Kochbereich und machen so Subs, also Sandwiches und Wraps. So ähnlich wie man es von Subway kennt. Mhm. Nur, dass die Sandwiches und Wraps dort noch also richtig gut sind, die sich richtig viel Mühe geben. Die schaffen nur 10 Kunden am Tag, weil die sehr lange brauchen. Aber das war unsere Food-Entdeckung des Urlaubs. Wir haben da jetzt schon zweimal was geholt. Ein komplettes Sub kostet, glaube ich, zwischen 9 und 12 Dollar. Je nachdem, was man drauf haben will. Ich kann euch aber auch sagen, einen kompletten Sub würde ich nicht schaffen. Halber Sub, ich habe so einen Chicken Tender Sub gehabt, einen halben davon. Ich war so pappensatt.
Ja, ist mega.
Da war auch gefühlt ein halbes Kilo Huhn drin.
Ja, also er hat vor unseren Augen zubereitet und so. Hat ihn auch nochmal gefragt, soll ich ihn den Salat schneiden? Ja, gerne. Okay, dann schneidest du den Salat so ganz fein runter, pack das drauf. Soll ich ihn die Gurken schneiden? Ja, gerne.
Dann fragst du, welche Soße ich sage, was haben sie? Ich mach die am liebsten. Ich sag, okay, ja, möchten Sie mal probieren? Ich sage, ja, gerne. Dann wird probiert und so. Also wirklich, die war so richtig süß in dem einen Public.
Ja, die war mega.
Hat sich richtig Mühe gegeben. Die war wirklich klasse. Ja. Es hat lange gedauert, aber es war richtig, richtig lecker.
Ja, und das war eine Entdeckung, da sind wir durch Zufall drauf gekommen. War ein Zufallstreffer auf einer langen Fahrt, haben wir gesagt, komm, wir nehmen uns hier mal so einen Sub und das war richtig gut.
Ja.
Das kann man auf jeden Fall empfehlen. Also wenn ihr da mal irgendwie vorbeikommt, Publix, und dann einfach innen drin das Essen ausprobieren. Das war gut.
Frische, knackige Zutaten drauf, klasse. Das kann man machen. Und das andere, was ich erzählen wollte, ist, in meinem Kopf ist hier richtig so ein bisschen Goldgräberstimmung. Ich sehe jetzt, wenn ich in den USA bin, sehe ich Produkte, die ich von hier gerne nach Deutschland bringen würde.
Ihr könnt euch so warm anziehen.
Ja, wenn wir die irgendwie kriegen, die total gut in unser Konzept passen würden. Aber ich sehe auch eine Riesenchance, einfach nach den USA auszuwandern, ist einfach als gesagt, als getan. Das ist klar, kannst ja nicht einfach hier einreisen und sagen, ich wohne jetzt hier. Der Pool geht wieder an, perfekt. aber wenn du hier als guter deutscher Bäcker eine Bäckerei aufmachen willst, in Cape Coral, wo auch viele deutsche Auswanderer wohl wohnen, ne? Alter, ich bin mir sicher, du wirst da Millionär mit. Das geht nicht anders. Du zahlst hier ja für 8 labbrige Brötchen. Wir essen immer, da steht drauf, French Burger Buns steht da drauf. Das essen wir hier als Brötchen. Das ist das Einzige, was halbwegs schmeckt, wenn man es im Ofen nochmal aufbackt. Und trotzdem, das ist hier alles labbrig, nährstofftechnisch eine Vollkatastrophe und so. Mach mal als deutscher Bäcker hier Sauerteigbrot oder so.
Ja, Alter. Das ist wirklich, also das Ding ist, wir haben zum einen für uns echt ein paar geile Sachen entdeckt, wo wir dran arbeiten werden, zu gucken, ob wir das bei uns integriert bekommen, weil wir glauben, dass echt ein guter Mehrwert ist. Aber zum anderen auch, was Hannes gerade sagt, eine Bäckerei ist hier in meinen Augen.
Ich würde am liebsten auswandern. Alter, hier du verkaufst dir ein Laib Sauerteigbrot für $20 und das kaufen die hier. Und die laufen den Laden ein, wirklich. Du, Krebs kosten gar nichts. Genau, Mehl kostet nichts, das ist auch hier nicht teuer. Mehl, Wasser und so ist alles nicht teuer. Und du verkaufst das Ding für $20 und die Leute sagen, es ist ja günstig, klasse, dann nehme ich doch glatt noch einen zweiten mit.
Ja, das ist unglaublich.
Hier kann man Geld verdienen. Ja, genau. Wirklich, Barbecue-Soßen. In Deutschland, im Rewe, unsere Soßen sind im Rewe ja teure Soßen. Die sind hier ja geschenkt. Das wäre hier ein Geschenk.
Also wir haben hier wirklich einiges auch, was an Preisen und so weiter angeht, gelernt. Diese Bäckernummer, muss ich sagen, ist wirklich, das hat, glaube ich, wirklich Hand und Fuß. Ich glaube, da hat man hier richtig gute Chancen.
Guter Metzger auch.
Glaube ich auch.
Also Supermarkt gibt es zwar vieles, aber gute Qualität, bin ich mir sicher. Auch biete vernünftige Speisen an, mach hier ein deutsches Restaurant auf mit Schnitzel.
Döner,
stimmt.
Döner,
gibt's hier nicht.
Es gibt hier keinen Döner. Stellt euch mal vor, du hast hier einen richtig guten Döner.
Und zwar auch.
Aber wir reden von richtig gut.
Auch Fort Myers, Cape Coral, die Ecke, wo viele Deutsche sind, weil die per se natürlich das dann kennen und sagen, oh krass, muss ein bisschen Werbetrommel, ist klar, machen. Und dann sehen, oh krass, ein Döner, da habe ich mal wieder Bock drauf, das vermisse ich so ein bisschen. Und dann spricht sich das rum. Dann, also ich bin mir sicher, du triffst den Geschmack. Du musst den vielleicht ein bisschen salziger machen als bei uns, weil hier ist ja auch alles versalzen so. ein bisschen salziger noch machen, damit es hier auch allen schmeckt. Aber ich glaube, Döner würde auch einschlagen.
Ja, das geht.
Ja, also super. Auch Schnitzel auch. Es gibt doch so einen Auswanderer, den hast du auf dem Schirm, der auch im Fernsehen war mit der Currywurst. Der Millionär mit Currywurst geworden ist.
Hier. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. Aber so ein ganz, auch so ein ganz freakiger Dude mit einer Brille, so einer ganz markanten Brille. Der hat hier so ein paar Currywurst-Wegen gehabt und hat das, glaube ich, ziemlich erfolgreich aufgezogen. Egal, was ich auf jeden Fall auch festgestellt habe, ist Folgendes. Wenn man sich zum Thema Food entscheidet und das in so einer Form macht, dass man sagt, ich möchte ein eigenes Geschäft betreiben, ich möchte einen eigenen Laden betreiben. Und wir reden ja immer bei uns scherzhaft von so einem Pop-Up-Burger-Store. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo wir sowas wirklich mal machen, weil wir da einfach wirklich dann sagen, komm, wir haben da mal Bock drauf und ziehen es komplett durch. Was ich aber gelernt habe ist, wenn du das, was du tust, richtig gut machst und deine Karte nicht explodieren lässt, sondern einfach sagst, komm, ich gebe eine Handvoll Produkte und diese Handvoll Produkte, die ich habe, da gebe ich mir ganz viel Mühe und die mache ich richtig gut auf einem Top-Niveau. Ich informiere mich vernünftig, ich hole die vernünftigen Produkte ran, ich vergleiche vorher vor allen Dingen viel, mache nicht einfach nur wild drauf los und ich habe mir wirklich eine Platte gemacht, dann wird dieses Konzept erfolgreich sein. Das sieht man auch jetzt bei den ganzen Foodtests in Deutschland, die erfolgreichen Läden, da siehst du, die Leute sind da mit Herzblut hinter, die brennen dafür, die haben eine Leidenschaft und die setzen sich auch durch und das wird, glaube ich, hier in Amerika ganz genauso sein. Bei den wenigen Dingern, die es gibt, wo das passiert, da läuft es wie sonst was.
Ja.
Das ist wirklich brutal.
Ist so. Das ist so. Du siehst hier einige Fastfood-Ketten. Da siehst du, ist es nie in der Menschenseele. Das hier ist eine Kette, das können wir auch sagen. Die haben wir auch nicht angefahren, die gar nicht erst getestet. Die heißt Sonic Drive-In, wie dieser Sonic, dieser Igel, dieser blaue Igel. Ja, Sonic Drive-In. Ich glaube auch, da gibt es nur Drive-In, weil das heißt wirklich Sonic Drive-In, das Ding. Und die, egal wo sie war bislang, egal welche Filiale wir gesehen haben, es stand nie ein Auto da. Neulich war mal ein Blinder ist da mal aus reingefahren. der hat sich vertan, vermute ich.
Da war ein ganz Tag davor gestanden gewartet.
Ja, der muss sich vertan haben. Und die haben auch durchweg bei Google alle so 1-Sterne-Bewertung. Und die Burger auf den Bildern sehen auch katastrophal aus. Das sieht so aus, als hätten die aus dem...
Als hätten wir mal draufgetreten.
Ja, nee, aus dem Discounter. Das Ding in eine Mikrowelle gesteckt, Da haben wir einen Salatblatt draufgelegt und gesagt, bitteschön, hier ist er, ja. der Double Whopper, was auch immer wie die heißen.
Ja.
Da ist er, gute Reise.
Und nochmal draufgetreten.
Noch. Genau.
Ist
nochmal auf den Boden gefallen, draufgeschissen.
Ja.
Das auch noch.
Genau, das ist nein.
Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, also wirklich.
Den Podcast können wir nicht schneiden, wir sind hier völlig live.
Ja, ist nicht schlimm. Sonic Drive-In, das kann ich euch sagen, das haben wir uns geschenkt. Hier sind aber auch noch andere Filialen, auch bekannte Ketten, die man so aus dem Fernsehen so vielleicht schon mal gehört hat, wo gefühlt nie einer ist. So. Und wir fahren ja nun wirklich jeden Tag an Hunderten von Fastfood-Buden vorbei. Du fährst hier 5 Minuten, hast 30 Fastfood-Buden gesehen und siehst genau, bei welchen Ketten sie sich tummeln und bei welchen nicht.
Ja, du siehst also zum einen, wie gesagt, guckt euch diese Food-Tests an, weil wir haben eine Perle da für euch ausgegraben, mit der man, glaube ich, nicht rechnet.
Mhm.
Und was wir beide auch letztens erlebt
Perle
haben.
Perle ausgegraben.
Ist ja wirklich so.
Ja, haben wir aus der Muschel raus.
Aus der Muschel. Wir haben, Hannes und ich waren letztens noch bei Chick-fil-A, heißt das Ding. Weil Chick-fil-A ist ein Laden, der total gehypt war im Internet. Also gerade bei TikTok und so weiter. Da gab es mal so ein Meme mit so einem Mädel, die dann irgendwas mit Chick-fil-A-Sauce sagt und dabei ihre Augen so komisch rollt. Und dann ist das Ding durch die Decke gegangen. Und das war so ein geflügeltes Wort im wahrsten Sinne des Wortes. Hannes und ich sind hingefahren. Kann man auch sagen, war ein guter Besuch. Der Laden war tiptop gepflegt, Essen war gut, hat Spaß gemacht. Das war alles wirklich, also da würde ich sagen, kann man auch ohne mit der Wimper zu zucken was essen.
Ja.
Aber was uns da richtig umgehauen hat, ist, wir kommen da an, da ist so ein Drive-Thru, glaube ich, heißt das, ne?
Mhm.
Komplett ein Pickup nach dem anderen. Lass es 20 Stück gewesen sein. Keiner von denen steigt aus und geht in den Laden, weil der Laden ist komplett leer. Wir sind einfach in den Laden rein, haben sofort unser Essen bekommen.
Ja, wir waren 10-mal schneller.
Keiner ist ausgestiegen. Stattdessen waren 3 Menschen draußen vor dem Laden und haben die Bestellung aufgenommen von allen, die da in einer Stange gestanden haben, um das zu beschleunigen, weil die Amerikaner steigen nicht aus diesem Auto aus. Die sagen, bring mir das her und dann fahre ich weiter. Das war es auch für uns. Wir haben da gestanden, wir haben es gar nicht glauben können. Ne?
Ja.
Aber es gehört hier so zur Kultur. Es ist einfach so.
Ich weiß doch nicht, ob es überall so ist. Ne? Wir sagen immer, der Amerikaner macht das nicht. Das ist natürlich alle über einen Kamm scheren, macht man noch nicht. Ist natürlich Quatsch. Vielleicht ist es woanders anders. Wir sind hier natürlich auch mit Florida, sage ich mal, im Trump-State. Vielleicht ist das auch nochmal eine andere Nummer. Keine Ahnung. Aber wir waren heute auch in einem Park. Wir waren heute in so einem Park. Und da standen sie mit Pickups. Nicht auf dem Parkplatz, sondern sind auf die Grünflächen gefahren, wo Mülleimer standen, damit sie ihren Müll aus dem Auto dann einfach zum Mülleimer schmeißen können. Natürlich haben sie den Mülleimer verfehlt, da lag auch Müll überall drumherum, aber da wird auch nicht ausgestiegen.
Nee.
Und keine Ahnung, womit das zu tun hat, aber das ist hier so, nö, das kennen die so und da habe ich keinen Bock drauf, unnötig mich zu bewegen, ist ja auch Quatsch.
Hm. Man kann auf jeden Fall sagen, wenn man hierher kommt, war für uns das erste Mal diese Reise, ich muss sagen, landschaftlich, die vielen Dinge, die man sehen kann in kürzester Zeit, die Möglichkeit, seinen Standort so zu verändern, dass das Wetter immer geil bleibt und so alles, was so drumherum und was nicht mit Essen zu tun hat, muss ich sagen, hat mir sehr gut bisher gefallen.
Ja.
Also dieses viele Sehen, Fahren, diese ganze Kultur, dann auch die Freundlichkeit der Menschen, muss man ganz klar sagen. Man wird hier regelmäßig auf der Straße angesprochen, so nach dem Motto, hey, wo kommt ihr her, was wollt ihr, wo wollt ihr hin, kann ich euch helfen? Also das ist
wie sich hier auch um Obdachlose gekümmert wird. Wir waren gestern einkaufen, dann fragt er uns an der Kasse, ob wir nicht nur Donation für die Homeless noch abgeben wollen. Und dann tippt er da einfach ein, ja, mach fit, mach fertig. Und dann hast du einfach im Supermarkt eine Spende für Obdachlose gegeben, die dann wohl hoffentlich auch schnell an die Obdachlose weitergeht. Also da wird sich wirklich gekümmert, die Leute sind super freundlich. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte das noch nie in einem Urlaubsland, dass ich dachte, oh Mensch, wenn du mal auswandern wollen würdest, hier könntest du dir vorstellen, aber so Daytona Beach jetzt vielleicht nicht, Miami auch nicht unbedingt, das ist mir zu groß. Aber und auch zu viel, das war auch sehr trubelig, fand ich so, sehr schnell alles da und laut.
Mhm.
Aber Cape Coral, also Fort Myers und dahinter kommt Cape Coral, das ist, glaube ich, ein Ding irgendwie.
Ich glaube, der ganze westliche Bereich da, ne?
Also dieser Bereich, wir waren nicht weiter oben, wir wissen nicht, wie Tampa und so sind, aber Cape Coral, Fort Myers kann ich sagen, da würde ich sofort hinziehen. Cape Coral war eine Hammererfahrung. Da war alles schön, es war alles aufgeräumt, da ist gerade auch ein Hurricane durch. Vor 3-4 Wochen ist Milton da durchgefegt. Du hast in Fort Myers noch ein bisschen was gesehen, ja. Aber Daytona Beach, wo der auch durch ist, viel schwächer schon, Da war richtig, da hast du es deutlich gesehen, Fort Myers, als wäre das für die das Normalste der Welt, dass da alles schick aus, super voll. Gut, wir haben ein, zwei Boote im Wald liegen sehen, auf irgendwelchen Bäumen hängen. Das ist vielleicht dann nicht ganz normal, die werden irgendwann auch mal weggeholt. Aber ich fand das so toll. Ich fand Cape Coral die Wohngegend und also da hätte dort nicht eine Sekunde das Gefühl oder Angst, so, oh, wenn ich hier nachts rausgehe, da kann mir was passieren. Gar nicht. Mhm. Wir haben es auch gegoogelt. Cape Coral hat wohl eine der geringsten Kriminalitätsraten in Florida.
Mhm. Ja, das ist auch ein Thema. Denn man muss natürlich hier sich auch einfach an Regeln halten. Das haben wir natürlich auch gemacht. Dass man hier, ich meine, die Menschen können hier einfach Waffen kaufen und so. Man hat natürlich gewisse Dinge im Kopf, wo man sagt, na, man sollte vielleicht abends nicht rausgehen zu gewissen, in gewisse Bereiche. Gerade Miami kann ich mir vorstellen, ist da nochmal was, eine ganz andere Nummer. Aber was ich halt krass finde, ist, mal bezogen auf dieses Thema Hurricane, wir haben uns ehrlich gesagt schon Gedanken gemacht, ob wir überhaupt in die Ecke fahren wollen, weil wir gesagt haben, hey, worauf wir keinen Bock haben, ist so eine Art Hurricane-Tourismus und wir fahren dahin, wo es Menschen sehr, sehr schlecht geht und machen dann da Urlaub. So, das hatten wir eigentlich gar keinen Bock drauf. Der Grund, warum wir dann doch hingefahren sind, ist, weil wir einen Zuschauer hatten, super freundlich übrigens, liebe Grüße, gerne nicht raus, ich hoffe, du hörst den Podcast und weißt, dass du angesprochen bist. Diese Person war nämlich in Cape Coral und hat uns dann geschrieben, hier ist alles super, ihr könnt hier super gut Urlaub machen, kommt gerne vorbei.
Das haben wir für den Tipp.
Der Grund, warum wir es gemacht haben, weil er hat auch ein paar Bilder geschickt und das sah alles gut aus. Was ich daran so krass finde, ist, die Menschen, die davon betroffen sind, die haben ja die Entscheidung getroffen, dort zu leben mit dem Wissen, dass dort auch Hurricanes passieren. Mhm. Und die sind untereinander so hilfsbereit, packen alle mit an und sind da so eine, da ist eine Energie, sag ich mal, dann da, wo ich einfach denke, okay, die gehen damit anders um. Also die, es ist schrecklich und ich glaube auch, dass es für die immer, immer sehr, sehr schlimm ist, sobald ein Hurricane kommt. Ich glaube aber auch, dass das Thema Evakuierung und Co. da sehr, sehr eingespielt ist.
Ja,
und immer sozusagen die Hoffnung dann auch da ist. Wir haben einen Freund, der in Tampa, heißt das Tampa oder Tampa? Tampa, ich meine genau.
Scheißegal.
Auf jeden Fall ein Haus hat und der auch betroffen war, mit dem wir auch viel gesprochen haben. Und der uns auch sagte, ja, hier ist das anders. Die Menschen packen hier an in der Nachbarschaft, jeder hilft mit. Mhm. Alle sorgen dafür, dass es untereinander irgendwie funktioniert. Und das ist natürlich auch eine gewisse Einstellung, die Menschen hier ehrt. Ne? Wo man sagen muss, das ist schon geil und finde ich gut, weil das würde in Deutschland auch nicht so einfach passieren. Die Deutschen sind da viel zu vorurteilsbehaftet und so. Da gefühlt gönnt keiner dem anderen was auf dem Brot. Und wenn du da irgendwie auf dem Parkplatz abends angesprochen wirst und die einer fragt, wie geht's dir, dann gehst du einen Schritt zur Seite und hast Angst, dass du überfallen wirst,
weißt
du?
Ja, stimmt.
Und gehst damit ganz, also, wenn dich einer im Supermarkt fragen würde, wie geht's dir, dann hältst du den für, der will mir was verkaufen.
Richtig, der will irgendwas von mir.
Und das, finde ich, habe ich hier als unglaublich angenehm empfunden, weil wir haben bestimmt 2 Tage gebraucht, um erstmal zu checken, die Leute sind wirklich so drauf.
Ja.
Aber ich finde es jetzt unglaublich angenehm.
Ja. Also in Cape Coral hatte ich irgendwie das Gefühl, dass da gar kein... Vielleicht war da auch nicht so viel Hurricane, ich weiß es nicht, aber da auch die Häuser sahen alle fantastisch aus, ne? Da war gar nichts.
Ja, man hat es als Außensteher auf jeden Fall nicht so gemerkt, das kann man schon sagen.
Vielleicht reichen denen auch 3-4 Wochen mittlerweile aus, damit alles wieder fresh aussieht. Was auf jeden Fall hier ein guter Job auch ist, Handyman. Also, wie heißt es? Handwerker.
Ja, genau.
Ja, also wir lesen hier jeden Tag nur Handyman.
Ja.
Handwerker ist hier ein guter Job, weil die natürlich ständig gebraucht werden. Also hier Dachdecker und so, in Daytona Beach war auf jedem dritten Haus, waren sie auf dem Dach und haben gerade irgendwas gepflegt.
Das Ding ist so, wie Hannes das gerade sagt, klingt das eigentlich total hart, finde ich, weil am Ende das ja immer auch mit Leid zu tun hat, aber es ist hier so.
Ja also gut, aber das stimmt, es hat mit Leid zu tun, aber du, jeder, der hier wohnt, hat sich bewusst dazu entschieden,
genau,
dass er da, wo Hurricanes sind, Häuser bauen.
Das muss man halt genauso sehen.
Deswegen, ne? Also ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich persönlich, wenn ich wüsste, hier fegen im Jahr durchschnittlich 10 Hurricanes durch, würde ich da entweder sagen, ich baue ein hurricane-sicheres Haus mit einem Kellerbereich, wo ich immer in meinen eigenen Schutzraum kann, alles ist fein. Oder ich habe, will mein Hafen gut, nicht die Chance haben, es zu verlieren, dann baue ich hier nicht. Aber natürlich hat das mit Leid zu tun, ist scheiße, aber man entscheidet sich ja schon bewusst dazu, da zu wohnen. Du musst es ja nicht. Du kannst auch woanders wohnen, in Jacksonville oder so, wo fast nie irgendwas ist mit Hurricane. Ne? Also es gibt ja Möglichkeiten.
Ja, ich bin da nicht so tief drin, um das genau zu beurteilen. Ich weiß nicht, wie es in Daytona Beach zum Beispiel war. Ich glaube, die haben damit nicht so gerechnet, dass er da überhaupt langkommt. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin.
Das ist halt Risikogebiet hier.
Das ist einfach so. Alles Risikogebiet. Was ich aber viel krasser finde, ist, alle Leitungen sind hier Oberleitungen. Das heißt, die gesamte Infrastruktur bricht natürlich logischerweise ein, wenn ja. die hier umgerissen werden. Da denke ich mir, wahrscheinlich, es wird dafür einen hundertprozentigen Grund geben und ja, es wird ja. nicht gehen, aber da denke ich mir so, wenn sie das unterirdisch bauen würden, würden sie sich schon mal besser schützen.
Ich vermute, da ist im städtischen Gebiet einfach der Zug abgefahren, weil das ist so zugebaut, um das alles unterirdisch.
Wahrscheinlich
ist das der Grund. Du müsstest so ja wahrscheinlich jahrelang alle Straßen aufreißen und würdest, das würde gar nicht gehen, da würde alles zusammenbrechen derzeit, vermute ich. Ja. So, guck mal, was in Hannover bei uns abgeht. Die wollen da eine Brücke abreißen und das unterirdisch machen, unter der Straße durchführen. Dafür planen sie 10 Jahre ein. Die haben jetzt, um die eine Brücke abzureißen, eine Ersatzbrücke gebaut, 1 Jahr lang. Oder 1,5, 2 Jahre lang eine Ersatzbrücke gebaut, die jetzt steht, damit sie dann die andere Brücke irgendwann mal abreißen können und dann irgendwann anfangen können, das Ganze zu untertunneln, um in 10 Jahren dann sagen zu können, jetzt könnt ihr unterirdisch durchfahren. Das machen die in China in 3 Tagen.
Hm.
So, also... Ich glaube, wenn du hier anfangen würdest, alles neu machen zu müssen, und die Amis haben ja schon mitgedacht, die haben ja von Anfang an breite Straßen, die hast du immer im Ort, in den Städten hast du, gibt's kaum eine Straße, die nicht mindestens 3- oder 4-spurig ist. Das ist in Deutschland eine gute Autobahn, wenn es gut läuft. Hm. Das ist hier Standard. Dadurch hast du aber auch, du hast halt auch viele Autos, weil hier fährt ja auch keiner Fahrrad, aber trotzdem hast du selten mal, dass es irgendwie besonders doll sich staut oder so. Klar, Rückstau an Ampeln, so hast du immer wieder, das hast du, kennt man aus Deutschland auch. Aber so richtig Stau hast du hier auch nicht. Hm. Zumindest haben wir es nicht erlebt. Vielleicht ist das, ich vermute, in New York oder so ist auch nochmal was
anderes. Ja, mit Sicherheit, also Ballungsgebiet also, hundertprozentig.
Wir reden ja jetzt, ne, Miami war das Größte und was Stadt angeht, wir reden jetzt hier von einem kleinen Teil der USA, den wir irgendwie bereist haben, aber ja, also ich glaube, Cape Coral, das würde ich mich sehen.
Ja.
Da würde ich mich schon sehen.
Obwohl es auch ein Risikogebiet ist, muss man sagen. Ne?
Ja, klar. Aber die Häuser waren die Häuser aber auch anders gebaut. Ne? Zumindest da, wo wir waren. Das waren alles nicht Holzhäuser, die sofort wegfliegen, sondern es waren wahrscheinlich Häuser, die auch auf Hurricane ausgelegt
sind. Ja, die sind neu gewesen. Das war auf jeden Fall. Ja. Hat man schon gemerkt, dass da ein bisschen rein.
Da hat es schon wer mitgedacht. Wobei es ja auch viele gibt, die bewusst billig bauen, weil sie wissen, scheiß drauf. Ist irgendwann wieder weg und dann mache ich noch. Ich habe im Fernsehen eine gesehen, das fand ich sehr beeindruckend. Die wurde von Milton auch, wurde das Haus abgerissen und die sagte, ganz entspannt, ja, zum Reporter, er sagte, wie fühlen Sie sich? Ja, so wie sonst auch. Er sagt, wie meinen Sie das? Ja, sagt sie, ist jetzt das dritte Mal, dass mein Haus weg ist, doch nicht schlimm. Ich wohne jetzt eine Zeit lang woanders und dann gucke ich, wird ein neues Haus gebaut und dann bin ich wieder da. Ist doch normal, sagt sie. Das war für die völlig normal.
Die wird hundertprozentig eine sehr privilegierte Situation haben, sonst können sie niemals so normal darüber sprechen.
Nein, die ist versichert. Die hat eine Versicherung.
Dann ist sie damit privilegiert, ja, genau. Weil das hat haben wahrscheinlich viele jeder. Nämlich nicht haben.
Ja.
Und dementsprechend muss man immer, ich finde das unfassbar schwer, das Thema, weil das einfach so ein Ding ist, ja, damit kann man nicht leicht umgehen. Die meisten haben die Hoffnung, dass einfach nichts passiert und es passiert doch immer wieder. Und deswegen glaube ich, das ist ein Riesenthema, aber es gibt sicherlich, da gebe ich dir recht, es gibt Gebiete, wo du einfach, ihr weißt, da ist die Chance extrem hoch und da geht man das Risiko immer mit.
Also du kannst nicht die Hoffnung haben, dass nichts passiert, wenn du in einem Hurricane-Gebiet ein Haus baust. Diese Hoffnung kannst du nicht haben, das ist eine vergebene Hoffnung.
Das stimmt, aber du kannst, wenn du in erster Reihe baust, ist ein Unterschied, weil da geht das Risiko hundertprozentig ein. Aber in Daytona sage ich dir, mein Bauchgefühl sagt mir, dass in Daytona die nicht damit gerechnet haben, dass er so krass reingeht.
Ja, das kann sein. Ich kann ja nicht nachgucken. Ich würde mal wissen, wie oft generell so ein Hurricane noch über Daytona rüberfegt.
Weil das sah da sehr überrascht aus, muss ich sagen.
Aber das eine Airbnb, wo wir kurzzeitig drin waren, hatte Sturmtüren, ne? Hurricane Doors.
Ja?
Ja, klar, da waren Hurricane Doors.
Das habe ich gesehen.
An dem Haus, wo das Dach kaputt war, waren Hurricane Doors. Also so überrascht gewesen können die auch nicht sein. Da muss schon mal ein Hurricane durch sein.
Ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass es nicht so ist, dass es nie passiert, aber es ist, glaube ich, so nach dem Motto, weißt du, hier kommt einer im Jahr vorbei und nicht wieder hinten 5.
Ja. Also nochmal, das darf man ja nicht auf leichte Schulter nehmen. Ich fand diese Frau sehr beeindruckend, weil die das so auf leichter Schulter genommen hat, wo ich dachte, krass, wenn mein Haus gerade weggefegt worden wäre, ich würde heulen, ich würde da sitzen und denken, das gibt's doch gar nicht, da würde für die meisten Menschen würde das Lebenswerk einfach weggefegt worden sein.
Ja, das wäre
für die war das einfach basic, weil sie sagt, Mensch, sie hat das übrigens gesagt, sie sagt, ich habe doch bewusst in einem Gebiet gebaut, ich weiß doch, dass sie jedes Jahr Hurricanes durchfegen, also muss ich damit leben, ich muss damit umgehen können. Wenn ich das nicht kann, dann lebe ich doch nicht hier, dann bin ich doch dumm. Dann ziehe ich irgendwo hin, wo zu 100% niemals ein Hurricane durchzieht. Die Möglichkeit hat sie ja auch. So, ja, und das hat auch andere. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die alle, die sich hier dafür entscheiden, auch das Risiko auf sich nehmen.
Hundertprozentig. So. Das ist echt, aber ich merke das auch zwischen uns hier, es ist halt einfach ein schwieriges Thema, weil für uns eigentlich klar war, wir werden nicht in den Westen fahren, sondern wir werden im Osten bleiben und haben es dann doch gemacht, haben es auch nicht bereut, weil es einfach eine richtig schöne Ecke war. Es war in meinen Augen sogar die schönere Ecke. Mhm. Aber ich so nach Richtung Tampa zum Beispiel zu fahren, wo wirklich ganz viel passiert ist.
Da waren zwei Hurricanes hintereinander, Helene und Milton. Also.
Das haben wir dann direkt mal vermieden, weil wir gesagt haben, okay, weil da ist die Chance, wenn man in Daytona schon war, es gesehen hat, dann ist die Chance da einfach nochmal höher, dass da noch viel mehr Zerstörung ist. Und da haben wir keinen Bock drauf gehabt. Weil es einfach auch nicht schön ist, den Menschen gegenüber, wenn man dann da in ein Urlaubsgebiet fährt. Ja, von daher. Das waren, glaube ich, zwei auch sehr bittere Hurricanes dieses Jahr. Mhm. Die auch in der Stärke waren, wie es so, glaube ich, noch nie gewesen ist.
Zumindest
in den letzten Jahren nicht gewesen ist. Von daher, ja.
Ich habe irgendwann, als ich da mich auch, als wir natürlich wussten, wir fliegen bald und es kommt ein Hurricane nach dem anderen, ein bisschen gegoogelt. Ich glaube, vor ein paar Jahren sind mal 15 Hurricanes in einer Hurricane-Saison auf die Westküste geknallt. Also immer die Ecke Fort Myers, Tampa, Sarasota und so. Dieses Jahr waren es 8 oder so, 9, also waren auch viele. Aber es ist schon krass, es sind jedes Jahr irgendwie im Schnitt 10 Stück, zwischen 5 und 15 meine ich. Wahnsinn. So im Schnitt 8, 9, 10 Stück jedes Jahr. Sprich, also du musst hier aus meiner Sicht, musst du entweder sagen, mir ist es scheißegal, wenn mein Haus wegfliegt, oder ich baue so, dass es Hurricane sicher ist, oder ich ziehe gar nicht erst her. Ja, kann sich aber auch nicht jeder aussuchen, ne?
Ja,
also, das kann sich halt auch einfach nicht jeder aussuchen. Das muss man halt auch nochmal dazu sagen.
Ich bin da auch nicht tief genug drin.
Und was ich mich gefragt habe, wie ist das mit Booten so eigentlich? Weil also jetzt mal Leute, die auf...
Die fliegen in Häuser.
Ja, nee, aber jetzt, wenn Leute auf dem Wasser sind, haben die denn... Es gibt ja genug Leute, die segeln so um die Welten so. Kriegen die mitten auf dem Meer, wenn die irgendwo im Golf von Mexiko sind, kriegen die trotzdem... Haben die so eine... Weißt du ja auch nicht. Aber wahrscheinlich werden die irgendwo rüber trotzdem Wetter... Berichte kriegen, obwohl sie vielleicht kein Internet oder so haben, werden die irgendwie sicherlich über irgendeine andere Technik Wetterberichte kriegen. Das mit
Sicherheit, ja.
Weil sonst sind die ja komplett... Also, Entschuldigung, wenn da so ein Stufe 5 Ding, Milton war ja mitten auf dem Golf, irgendwie eine Stufe 5, wenn der Richtung Boot... Nein, da fliegst du ja sonst wohin.
Da kommst du
irgendwo im Atlantik wieder raus.
Ja, da habe ich keine Ahnung. Aber das wird auf jeden Fall hundertprozentig, gibt es da Warnsysteme. Aber das hat auch immer auch ein riesiges Risiko, ne? Auf dem Meer ist auch nochmal ein richtiges Risiko. Verrückt.
Na, ist auf jeden Fall abgefahren, war wirklich eine neue Welt, ne? Muss man schon sagen. Ist hier schon.
Ist was anderes. Ich muss aber auch sagen, ich habe wieder für mich persönlich festgestellt, ich finde 14 Tage Urlaub ist eigentlich ein ziemlich cooles Zeitfenster. Weil es eine Mischung ist aus, du kannst ganz gut abschalten. Gerade so bei so einer Fernreise, muss ich immer sagen, ist nochmal was anderes, weil es eben alles neu ist, weil die Eindrücke nochmal anders sind. Wenn du jetzt auf Kanaren fliegst, muss man sich nichts vormachen. Das ist in meinen Augen so, ja, okay, ich bin da, entspann mich eine Runde, aber das hat wenig mit dem zu tun, wenn du in den USA fliegst und so völlig neue Eindrücke halt einfach sammelst. Das war damals in Thailand genauso, da habe ich auch gedacht, okay, das ist was ganz anderes hier. Aber ich freue mich zum einen extrem auf einen guten Kaffee, weil es gibt hier leider bisher keinen einzigen guten Kaffee. Das ist total traurig, aber ich bin ja richtiger Junkie und freue mich also sehr auf einen guten Kaffee. Und ich freue mich wieder aufs eigene Bett, weil das ist leider ein Thema und das wird jeder hier jetzt sofort abnicken und nachvollziehen können. Du wirst im Urlaub niemals so gut schlafen wie zu Hause. Mhm. Das eigene Bett ist immer noch mal das Beste. Ja, und das, also ich finde, 14 Tage ist ein guter Zeitraum so zum Urlaub machen.
Also mir reichen eigentlich 10 immer aus. Ich muss sagen, jetzt 14 ist okay, aber mir hätten 10 auch, glaube ich, gereicht in der Theorie.
Ja?
Ja, also ich kann jetzt hier auch noch ein paar Tage bleiben, so ist nicht.
Ja, ich finde jetzt genau richtig.
Ich finde, für mich so sind immer so 9 oder 10 Tage, weil ich dann irgendwann doch schon wieder merke, gerade das Thema Schlafen. Ich schlafe hier in keiner einzigen Location richtig gut geschlafen. Da freue ich mich unheimlich drauf, einfach mal wieder vernünftig mich hinzulegen, einfach durchzuschlafen. Ich wache, egal wo wir waren, selbst in einem teuren Hotel hier am Anfang in Miami, jede Nacht wache ich hier 8-mal aufgefüllt und irgendwas ist. Klimaanlage springt gerade an, ist es plötzlich ist es arschkalt, dann ist es super heiß, du schwitzt, dann knarzt irgendwas.
Das eine Bett hatte für 2 Personen 1,20er Breite. Das war auch schön.
Ja, das andere Bett habe ich mich reingelegt und bin rausgepurzelt, weil es so durchgelegen war. Also, ja. Aber ich muss, doch, ich finde 14 Tage auch. Was ich, glaube ich, nicht könnte, ist ein Monat. Corby ist ja einen Monat lang weg. Ich glaube, das könnte ich nicht. Da würde ich durchdrehen.
Bin mega gespannt, was Corby erzählen wird über einen Monat Auszeit. Also, ich glaube, vielleicht geht es euch auch so. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie 3 Wochen am Stück Urlaub gehabt. Auch mit meinen Eltern und so früher nie. Es gab nie den Zeitpunkt, 3 Wochen am Stück weg zu sein.
Ich habe auch noch nie 14 Tage am Stück weg gehabt. Das ist das Längste, was ich jetzt mache.
Ja?
Ja.
Okay, 14 Tage hatte ich in Thailand damals auch.
10 ist für mich immer das Maximum gewesen. Es hat mir auch immer dicke gereicht. Es hätte mir ja auch gereicht. 14 ist cool, aber auch 10 hätte ich gesagt, ist super. Mhm. Wobei bei einer Fernreise muss ich dir aber auch recht geben. Man fliegt so lange und es kostet halt auch viel Geld. Dann bleibst du lieber noch mal 3-4 Tage länger.
Und du weißt halt auch bei einer Fernreise, das machst du halt auch nicht andauernd. Ne?
Richtig.
Das nutzt man schon noch ein bisschen aus. Und wir haben ja dadurch jetzt auch extrem viel gesehen. Also wir haben wirklich eine riesen Rundreise hier gemacht. Und ich bin gespannt, was Corby erzählen wird, weil ich glaube, dass 4 Wochen, das ist schon life-changing auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, da wirst du viel Zeit mit dir selber verbringen können. Bin mal sehr gespannt.
Ja, für mich auf jeden Fall. Boah, ich wüsste gar nicht, 4 Wochen, da würde ich durchdrehen.
Ich brauche, also gut, wir sind eigentlich, glaube ich, auch schlechte Beispiele, was das angeht, weil wir sind auch eigentlich, wir haben Bock auf Arbeit, wir arbeiten super gerne, es gibt immer genug zu tun. Ich freue mich jetzt schon richtig tierisch drauf auf die neuen Projekte, die jetzt anstehen. Das Thema Black Week, da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Und jetzt kommt so eine Vorfreude von, ich will auch wieder im Büro sein. Ich will das.
Ja, ich habe auch Lust, wieder
da wieder anpacken.
Zu sein. Und ich habe auch Lust, einfach auch zu Hause. Ich kenne Fernweh nicht, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt unbedingt ganz weit wegfliegen. Ich bin auch noch nie so lange geflogen. Ich habe da auch, reicht mir jetzt so erstmal mit langen Fliegen. Also ich muss das jetzt nicht direkt wieder haben. Ich bin riesiger Fan von Italien, Spanien, Norwegen, so alles, was so relativ nah dran ist. Da ist es sofort auch anders und warm und toll oder kalt in Norwegen, aber es ist halt nicht so weit weg. Und ich bin eher so der Heimattyp. Ich mag es zu Hause, ich freue mich immer wieder auf zu Hause. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, aus Hannover der Ecke weg, da habe ich alles, was ich brauche.
Außer Cape Coral halt, ne?
Ja, außer Cape Coral, wenn es sein müsste, dann würde ich Cape Coral präferieren. Aber Hannover, da habe ich, weißt du, man hat zu Hause seine Freunde, seine Family, da hat man alles. Man weiß, was man hat und ich mag es auch zu Hause. Ich mag es. Ich könnte wahrscheinlich auch mal ganz lange, ich könnte auch problemlos ein Jahr ohne Urlaub, so wie als Covid war. Da haben ja viele gesagt, oh Gott, meinen sozialen Kontakten, so was ich nachvollziehen kann. Ich hatte da ehrlich gesagt gar nicht so große Probleme. Gut, wir waren privilegiert, wir waren immer im Büro zusammen, so durften das auch, mussten wir ja auch machen. Dadurch hatten wir unsere Kontakte. Und angeln gehen, was ich nun gerne mache, konnte ich auch, weil da bin ich alleine draußen oder mit einer Person, die dann aber auch nicht direkt neben mir steht, das war auch kein Thema. Und ich hatte auch keinen Stress damit, nicht in Urlaub zu fahren. Ich fand das in Ordnung. Für mich war das in Ordnung.
Ja, so. Ich denke auch da, das hängt halt auch damit zusammen, dass wir uns im Büro gesehen haben, weil ich bin mir zu 1000% sicher, wäre das nicht gewesen, wäre es viel schlimmer. Also wesentlich schlimmer.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Wenn du gar keine Menschen um dich rum hast, ist es definitiv schlimmer.
Aber bist du auch desozialisiert irgendwie so, ne?
Ja, das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein. Und was ich auch sagen muss, ist bei mir zum Beispiel, ich habe viele Jahre, gerade da in der Zeit, wo ich im Vertrieb tätig war, mich extrem auf den Job fokussiert, extrem viel da getan und dann auch die Urlaubstage, die ich halt nehmen musste, auch zwangsweise genommen, aber nie mit dem Gedanken so, ja, jetzt habe ich Urlaub und so diese Vorfreude auf Urlaub war da, also klar, man hat sich auch auf Urlaub gefreut, hat auch mal den einen oder anderen schicken Urlaub gemacht, aber das war jetzt nicht so ein okay, sondern es war eher so ein okay, ich muss das ja eh machen. Und jetzt ist es schon anders. Jetzt sage ich mir auch, wenn man sich einen Urlaub nimmt, dann freue ich mich da meistens schon sehr drauf. So wie jetzt hier USA, habe ich mich extrem drauf gefreut. Fand ich richtig geil, dass wir das gemacht haben. Auch wieder eine sehr, sehr coole Erfahrung grundsätzlich.
Mir kraut's nur vom Rückflug.
Ja, den kriegen wir noch hin. Am Ende sind es halt auch nur 10 Stunden. Ne? Also es ist natürlich, klar sind 10 Stunden lange Zeit, aber ganz im Ernst.
Dann noch ein paar Stunden Zug fahren, bisschen
warten und so. Scheißegal, wir sind schon 24 Stunden in einem richtig beknackten Auto nach Norwegen gefahren und haben es als nicht schlimm empfunden. Wir haben es auch durchgezogen und zwar 2-mal, weil die Hin- und Rücktour ja da ist.
Ja, stimmt.
Und wir haben nicht nur eine Tour mit dem Wagen nach Norwegen gemacht. ach, keine Ahnung, wir sind auch hier 7 Stunden am Stück gefahren an einem Tag.
Ja, stimmt.
So, also es ist halt nur 10 Stunden, das ist mal ein Durchbeißen, das ist auch durch erledigt. Das kriegen wir hin, aber Fakt ist auf jeden Fall, ich arbeite einfach auch super gerne und das, was wir tun, ist gefühlt wie ein Hobby. Wir haben ja Hobby zum Beruf gemacht und es fühlt sich auch so an. Wir haben eine große Verantwortung in vielen Bereichen, das merkt man auch. Das, wir haben auch hier nicht den Laptop ausgelassen, sondern immer mal wieder dabei gehabt und haben auch was getan. Aber es fühlt sich nicht so an, dass ich dann sage, okay, jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl, weil jetzt habe ich ja meinen Laptop aufgemacht
und habe ein paar E-Mails beantwortet. Wir haben auch Videos gedreht und Podcasts aufgenommen.
Wir nehmen gerade einen Podcast auf,
und
ja.
Haben das auch, wir haben gesagt, wenn wir Bock haben, machen was. Und man hat eben relativ, wir haben, glaube ich, den ersten Podcast nach 3 Tagen aufgenommen, aber ja. Video erstmal gar nicht so gedreht. Aber so nach einer Woche hat es halt auch so, war es so, ja gut, wir kommen scheiß drauf, wir müssen jetzt was machen. Weil auch im Urlaub, aber ich muss auch sagen, ich habe auch nicht das Problem, dass ich dann denke, ich kann nicht abschalten.
Ich habe
aber auch zu Hause nicht das Problem, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre und zu Hause bin. Der Weg, die halbe Stunde von der Arbeit nach Hause reicht mir, um abschalten zu können und dann bin ich zu Hause auch entspannt. Natürlich, ich denke immer mal an irgendwas noch, aber das stresst mich nicht. Ich glaube, da gibt's auch unterschiedliche Typen Menschen. Mich stresst das überhaupt nicht, wenn mir nachts noch mal was einfällt, so kurz vorm Schlafen gehen. Ah, Mensch, da musst du dran denken, dann mache ich mir in Erinnerung. Mich stresst das auch hier nicht, wenn es heißt, wenn Alex mir schreibt, ja, tut mir leid, dass ich störe, kannst du das und das? Ja, natürlich kann ich es machen. Stresst mich nicht, weil es halt dazugehört und in Ordnung ist. Aber ich verstehe auch, wenn andere sagen, das stresst mich, jetzt bin ich aus meinem Abschaltmodus rausgeholt und jetzt war der Urlaub für die Katz. Kann ich persönlich, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich das nicht habe, aber ich kann mir vorstellen, dass es für einige so ist.
Ja, so. Das ist auch, ich glaube auch, da ist jeder auch wieder anders, wie immer. Aber bei uns ist halt dieses Selbst- und Ständigsein, das hat man einfach. Und wenn man auch da sich dafür entscheidet, das ist wie ein Bau in einer Hurricane-Region.
Ja, genau.
Wir haben uns proaktiv für dieses Leben entschieden, das so zu tun. Bedeutet, wir müssen immer eine extra Meile gehen. Wir haben immer sicherlich an vielen Stellen mehr Risiko. Und ich bin auch ehrlich, es gab in der Vergangenheit, gerade auch in diesem Jahr, einige Situationen, die uns sehr gefordert haben, was so persönliche Entwicklung und auch das Thema Handel zum Beispiel, ich sage euch, das ist ein Thema, was du nicht auf leichte Schulter nehmen kannst. Das geht einfach gar nicht und da haben wir unheimlich viel dazugelernt, unheimlich viel auch mitgenommen, aber auch viel, viel ins Risiko sind wir gegangen und da hat man durchaus mal den einen oder anderen Tag, wo man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt oder wo man auch mal, wo ich auch selber merke, okay, jetzt ist ein Stresslevel da, dass ich mal Sport machen muss oder mal um Häuserblock laufen oder so, damit man ein bisschen abschaltet. Aber das sind Dinge, die gehören halt einfach dazu. Und dementsprechend ist das dann auch nach einem Tag später, wenn man dann wieder darüber gesprochen hat und wir kamen dann den Vorteil, wir können untereinander immer sprechen und uns ein bisschen updaten und uns auch gegenseitig sagen, hey komm, ist jetzt nicht so schlimm, wir machen das so, so und so. Und dann geht das auch. Und ich freue mich jetzt in diesem Moment extrem darauf, wieder zurückzukommen, schön geil Kaffee zu machen und dann wieder voll reinzustarten. Weil jetzt kommen viele coole Sachen auf uns zu, und auf uns alle. Und ich glaube, da werden wir gemeinsam echt noch eine Menge Spaß haben.
Ich bin sehr gespannt um uns Jetlag. Mir wurde ja mehrfach gesagt, ja, Hinreise ist entspannt, Rückreise ist immer viel schlimmer.
Ja.
Hinreise war auch, muss man sagen, wir haben so 2-3 Tage gebraucht, um uns richtig auf die Zeit einzugrooven.
Ja.
Haben aber auch durchgezogen am ersten Tag. Wir waren quasi dann deutsche Zeit bis 4 Uhr in der Früh wach.
Mhm.
Einfach haben durchgezogen. Um das Thema Jetlag. Ich bin gespannt, ob es uns auf der Rückreise, ob es da mehr kickt, ob wir dann am Montag voll durchhängen und sagen um 14 Uhr im Büro, boah, ich muss jetzt mal langsam los.
Ja, ich glaube.
So, weil die Nacht nicht geschlafen, weil man da ja normalerweise dann noch wach ist irgendwie. Oder ob das geht. Schauen wir mal. Aber ich glaube, wir werden das auch hinkriegen. Das passt schon.
Geil. Und ich bin auch übrigens stolz aufs Team, weil in der Zeit, wo wir hier im Urlaub waren, haben die uns den Rücken freigehalten. Tim hat hier fleißig die Videos hochgeladen und geschnitten gemacht und getan. Dennis und Jana waren auch super fleißig, ich habe schon viel gehört und deswegen freue ich mich auch da, dann die Ergebnisse zu sehen.
Ja.
Und
Dennis, unser Praktikant, meinst du, ne?
Running Gag. Das hat sich im Stream so ein. Wenn Dennis jetzt diesen Podcast hörst, Dennis, du bist natürlich kein Praktikant.
Ach, du bist ein Halber. Also, wir müssen ein bisschen noch runter machen.
Ja, der ist noch so jung, Dennis ist jemand, der ist so jung, der hat so Bock,
den musst du ein bisschen runter machen.
Nein. Den Diamant schleifen wir uns noch. Geil. Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. War ein schönes Ding. Also wir haben vor allen Dingen mal so ein paar verschiedenste Themen angerissen, ein paar Kontroversen dabei gehabt. Und was ich halt schön finde, ist, das Thema Food zeigt eigentlich nur, wie vielseitig es am Ende ist, wie die Geschmäcker doch unglaublich verschieden sein können. Und mich würde interessieren, euer Feedback, ob ihr sagt, sehen wir in Teilen genauso oder ob ihr da anderer Meinung seid, dann könnt ihr uns gerne mal schreiben. Man kann ja mittlerweile auch bei Spotify kann man ja wirklich sogar richtig Kommentare schreiben unter einen Podcast. Mhm. Das war mir gar nicht bewusst, dass es geht. Das könnt ihr gerne machen und auch den Podcast immer gerne bewerten. Und hören wir uns demnächst wieder in gewohnter Umgebung mit einer guten Audioqualität.
Genau, nächste Folge werden wir euch auf jeden Fall noch mal ein bisschen was erzählen, denke ich, von der Reise. Wir haben jetzt viel Food gehabt. Ja. Wir können euch noch mal genau erzählen, was haben wir so in Cape Coral getrieben, was haben wir in Daytona getrieben, was haben wir in Jacksonville getrieben.
Interessieren euch zum Beispiel die Airbnbs, die wir gebucht haben? Also wollt ihr Details darüber wissen? Dann auch bitte mal Bescheid sagen, dann lassen wir es mit einfließen.
Ich habe heute bei einem YouTube-Kommentar schon einen Link zum Airbnb in Cape Coral geschickt, weil der Zuschauer sagt hat, ich möchte unbedingt einen Link haben, denn ich möchte vielleicht auch mal dahin.
Ja, genau.
So, und vielleicht interessieren euch ja fossile Haifischszene oder ähnliches, können wir euch auch was erzählen.
Oh ja, starker Teaser.
Also, wir haben noch ein bisschen was. Ich denke mal, ein Florida-Podcast wird's noch geben. Nicht aus Florida dann, von zu Hause aus wieder, aber einmal werden wir euch noch richtig schön mit dem Content belästigen.
So sieht's aus.
In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Ciao.